Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Ravnica, Ausgabe Nummer 99. Wir nähern uns der Dreistelligkeit. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern auch mit dem Marc. Hi, wie geht's dir?
Hi, mir geht's gut. Ich habe voll Bock. Wir haben so viele Themen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir durchkommen.
Ja.
Was haben wir denn?
Wir haben einiges auf jeden Fall auf dem Zettel. Also vor allen Dingen irgendwie die meisten Sachen sind halt wirklich irgendwie jetzt in einem Drop so gekommen an News. Zum allerersten Mal reden wir über das Magic the Gathering in Local Game Stores ganz offiziell wieder nach Europa zurückkehrt. Worauf wir uns da so freuen. Wir haben ja auch in der letzten Woche noch drüber gesprochen, auf unsere Vorfreude genau dessen. Dann haben wir eine B&R-Ankündigung, dass wir kombinieren, weil es hängt direkt miteinander zusammen mit der Strixhaven Championship und ob da auch die richtige Karte erwischt wurde. Dann haben wir eine Ankündigung bekommen zu einem Magic the Gathering Cross Stranger Things Secret Lair Drop und da im Vorhinein schon einen News-Artikel zu bekommen, dass sich jetzt quasi neue Regelungen, was halt Universe Beyond im Allgemeinen quasi angeht, bekommen haben. Und da werden wir ein bisschen drüber sprechen. Und dann, wenn wir noch genug Zeit haben, was wir nicht versprechen können, reden wir noch über Modern Horizons 2 und wie viel Einfluss das auf Modern und Legacy hat. Aber bevor wir das tun, ich habe es eben schon gesagt, 99. Folge, das heißt, nächste Folge ist eine große Jubiläumsfolge für uns, und zwar die 100. Folge Radio Ravnica. Ich habe schon im Discord, die Leute, die schon dabei sind, habe ich schon dazu aufgerufen, schickt uns eure Lieblingsmomente, eure Lieblingsfolgen, eure Lieblingsthemen, eure Sachen, die wir in der Spoiler-Season vielleicht falsch so genannt haben und dann im späteren war die Karte irgendwie broken oder so. Schickt uns das Ganze gerne in den Discord und ich versuche das alles einzuarbeiten in einer sehr schönen Folge nächste Woche, wo wir dann ein bisschen zurückblicken, wie sich Radio Ravnica so entwickelt hat, wo wir hinwollen, was wir alles so machen können. Ein sehr großer Meilenstein für uns. Freust du dich auch schon auf die 100. Folge?
Ja, ich bin zwar bei den 100 noch nicht dabei, aber bei der 200 kann ich sagen, ich habe 100 geschafft.
Ja, genau. Aber, wir haben noch einen persönlichen Tracker für dich, für wann deine 100. ist. Tracker
für mich. Nee, ich hab tatsächlich auch noch was vorbereitet, was ich noch schicken werde.
Und, sehr gut.
Einfach großartig. Ich freue mich. Ich hab mega Bock und das wird echt cool.
Ja, ich auf jeden Fall auch. Also wenn ihr da mit dran teilnehmen wollt, dann kommt auf den Discord, auch andere Links zu unter anderem Twitter, Instagram und unseren YouTube-Kanälen findet ihr alles in der Videobeschreibung und mit dem Aufruf, uns da doch gerne zu folgen. Schaut auch gerne bei Marc bei MTG Blackset auf YouTube vorbei. Da haben wir nämlich auch, hat der gute Marc ein paar sehr, sehr gute Videos zu sehr aktuellem Content, den wir auch unter anderem heute besprechen werden. Zu guter Letzt, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, kommt zum Patreon, patreon.com/gamery. Da könnt ihr mich als Content Creator und Radio Ravnica als Podcast unterstützen und findet dann dort den Podcast in voller Länge als Video ein paar Stunden vor offiziellem Release als Audioversion vor. Also lohnt es sich da auch mal vorbeizuschauen. Also schaut es euch mal an, ob da was dabei ist für euch. Und dann würde ich sagen, springen wir schon mal direkt rein in die für uns, glaube ich, größte News, weil es tatsächlich meine Laune merklich anhebt. Und zwar
ja, Magic, auch, absolut.
Magic the Gathering, Local Game Store, Sanctioned Play, wie auch immer man das nennen möchte, FNM, kurz gesagt, kommt ab dem 2.7.2021 wieder nach Deutschland und halt allgemein nach Europa. Marc, freust du dich quasi jetzt wieder die Freitage geblockt zu haben?
Ja, also das Erste, was ich gemacht habe, ist, auch wenn ich sonst ja nicht so aktiv auf Twitter bin, da groß das machst, ich habe mich bei Wizards bedankt, dass ich meine Freunde wiedersehen darf. Ja. Einfach weil wieder mit Leuten was quatschen, Freitagsabend was machen. Natürlich, es ist alles wieder im Rahmen der Städte, wenn Städte einen hohen Wert haben, wo dann nicht mehr als 3 Leute sich treffen dürfen. Schwierig. Wir haben in Siegen zum Beispiel bei uns noch ziemlich krasse Regeln, auch wenn die ab Freitag ein bisschen gelockert werden. Wie das bis zum 2.7. ist, weiß ich natürlich nicht. Bei euch ist es ja auch schon so, dass zumindest im Laden noch mal Leute zumindest rein dürfen.
Ja, also das ist so ein bisschen gekoppelt an die Regelung, was die Innengastronomie quasi angeht. Genau. Weil bei Corona ist es ja immer so ein bisschen schwierig, wir da als Magic-Spieler, die ja ein sehr interessantes Hobby haben, von wegen, wir sind halt weder Sport noch irgendwie Gastronomie innen oder außen oder sonst irgendwas.
Was zu essen?
Genau. Da fallen wir halt alle irgendwie außen vor und es sind halt quasi Kulturveranstaltungen, die halt auch wieder innerorts quasi erlaubt sind. Und da gab es quasi immer noch das Läden, also gab es dann Leute oder Läden, die gesagt haben, so hey, ihr könnt vorbeikommen zum Spielen, ihr könnt euch wieder reinsetzen, so natürlich mit Maske und negativem Test. Sicherheitsmaßnahmen gibt es da auf jeden Fall immer noch. Aber natürlich offizielle sanktionierte Turniere und so weiter, ja, gab es da bisher halt nicht. Und ich habe tatsächlich noch gestern Abend mit einem Freund beziehungsweise aus einem mit einem Spieler aus dem Local Game Store dann Pioneer zocken können eine Runde. Und auch wenn es nicht so lang war und irgendwie nur eine Stunde oder so ging, habe ich mich einfach so gefreut, wieder den Laden von innen zu sehen, mich auf diese Bänke zu setzen und zocken zu können. Das war auf jeden Fall der große Hammer. Seid ihr? Aber habt ihr denn von, du arbeitest ja auch im Local Game Store. Wie ist da, habt ihr da jetzt eine große Vorbereitungszeit oder habt ihr euch da irgendwie extra nochmal Zeit genommen, den Laden irgendwie durchzufegen und die Tische nochmal irgendwie auszurichten?
Das werden wir machen müssen tatsächlich. Also bis zum zweiten werden wir das wohl mal machen müssen. Das werden, glaube ich, alle mal machen müssen, weil wir sind wahrscheinlich nicht der einzige Local Game Store, der die Spielfläche so ein bisschen auch als Lager missbraucht hat, sage ich mal.
Ist auf jeden Fall nicht der einzige Laden, wo ich das gesehen habe.
Ja, ja, genau. Wenn vielleicht auch das größte Lager, die größte Spielfläche, die als Lager. Egal. Mhm. Auf jeden Fall ist es wirklich so, dass die Läden sich jetzt halt explizit auch darauf vorbereiten können. Deswegen glaube ich auch, dass es deshalb der 2. Juli ist, damit das so ein bisschen Zeit vorhat, aber jetzt auch nicht irgendwie gekoppelt ist mit direkt dem Wochenende nach einem Pre-Release. Wir haben ja das Pre-Release am 16. Juli, meine ich, vom Dungeons & Dragons. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher.
Ach so, ja.
Und dann hätte Wizards natürlich auch sagen können, ja, okay, dann ab dem 15. dürft ihr. Und das wäre dann halt, dann hätten ein paar Schnarchnasen wahrscheinlich da gehängt und sagen, ja, ich habe ja noch Zeit und ich mache das dann am 15. Auf einmal stehen sie da mit dem Pre-Release, müssen einen Pre-Release organisieren und wissen gar nicht, was sie machen sollen. So hast du halt jetzt ein bisschen Zeit. Und alleine, dass man halt noch mal in den Laden gehen kann, spielen kann, dass wir uns darauf vorbereiten können. In manchen Städten, wie gesagt, schon zumindest nicht sanktionierte Turniere oder nicht sanktionierte Spiele, muss man es richtig sagen, schon mal stattfinden können. Das ist so viel wert. Einfach, dass man hingehen kann und noch mal Leute sehen kann, sein Hobby ausleben kann. Dieses Ganze, wir haben jetzt ein Jahr, nein, nicht ganz ein Jahr, wir hatten ja zwischenzeitlich auch mal so eine Phase, wo man spielen konnte, so im November letzten Jahres, Oktober. Also. Ja. Also jetzt auch wieder fast ein Dreivierteljahr, wo man einfach Karten bekommen hat, die man nie austesten konnte. Ja. Die man nicht spielen konnte, außer man spielt per Webcam oder Arena, was beides halt, es ist nicht das Gleiche.
Ja, nee, auf gar keinen Fall. Also ich habe auch, als ich dann mit dem anderen Spieler mich zusammengesetzt habe, habe ich auch gesagt, ganz im Ernst, ich habe das Deck seit einem halben Jahr nicht mehr angefasst. Also ich habe selbst nicht wirklich eine Ahnung, was da jetzt konkret drin ist. Lass uns einfach mal gucken.
Sind dir beim Mischen runtergefallen? Das frage ich jeden tatsächlich, weil das passiert den meisten Leuten, die sagen, ich habe ein halbes Jahr nicht gespielt, die mischen 2-3 Mal, zack, fallen Karten am Boden.
Ja, das ist mir tatsächlich auch passiert. Aber das ist auf jeden Fall so Sachen, ja, da können wir uns jetzt wieder drauf freuen. Ich habe die Decks auch schon parat, um quasi wieder anzupassen. Und ich finde auch tatsächlich diesen Toleranzrahmen, wie du ihn auch eben gemeint hattest, dass wir jetzt halt jetzt nicht ab nächste Woche direkt loslegen können, halt wirklich sinnvoll, damit sich die Spieler vorbereiten können, damit sich die Läden vorbereiten können. Ich denke mal, Card Market brennt gerade wie sonst was, weil sich jetzt quasi alle Leute die Decks wieder aktualisieren. Und dementsprechend, ja, nutzt die Zeit, bereitet euch vor und fragt vor allen Dingen in eurem Local Game Store nach, wann es da wie losgeht und was so die Events sind. Hast du Informationen bekommen, wie es halt aussieht mit diesen Special Events, Return to Local Game Store Sachen, wie diesen Old Border Fetch Fabled Passage? Läuft das auch für Europa?
Soweit ich weiß, ja. Okay. Soweit ich weiß, wurde da nichts rausgenommen. Aber ich habe noch nichts davon gehört, dass die ankommen. Ich habe auch noch nichts gehört von Mystery Booster Convention Edition und sonst was. Um es krass auszudrücken, wir haben, glaube ich, noch nicht mal Promo-Packs für die aktuelle Season bekommen, die wir als Friday Night Magic rausgeben können.
Ja, okay.
Also aktuell hinkt das Ganze, dieses ganze Organized Play und Organized In-Store-Events-Sachen ein bisschen hinten dran, weil es nun mal jetzt auch lange Zeit lang nicht relevant war.
Das wird jetzt
nochmal interessant und das wird nochmal angekugelt. Ich kann euch einen Podcast empfehlen, der bestimmt darüber berichten wird, wenn es denn demnächst ankommt.
Ja.
Das werde ich auf jeden Fall mal in Erfahrung bringen. Wenn da irgendwas kommt, werde ich hier up to date auf jeden Fall.
Ja, definitiv.
Halten. Also bisher habe ich noch nichts gehört.
Ja, also wenn es da irgendwelche News zugibt, dann werden wir es auf jeden Fall hier besprechen. Das steht außer Frage auf jeden Fall. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass es weitergeht. Und vielleicht sind ja noch ein paar Preview, beziehungsweise hier die ganzen Bonus-Packs noch von den alten Seasons. Vielleicht sind die ja noch über.
Die hat ja auch niemand verteilen.
Genau,
also, das ist ja so, Local Game Stores. Ein paar Leute, also wir durften die natürlich mit rausgeben, mit irgendwelchen Displays, Kits und sonst was. Aber einige Stores werden wahrscheinlich noch viele davon haben, um die man sich dann halt auch spielen kann, weil die Dinger sind cool. Und auch sonstige Sachen, also alte Pre-Release-Kits. Wir sind zum Beispiel überlegen, ob wir ein Chaos-Pre-Release machen.
Oh, das
wo jeder geil, sozusagen aus der Zeit, wo wir noch Pre-Release-Kits haben, also die komplette Corona-Zeit, irgendein Pre-Release-Kit nimmt und sich dann verschiedene Pre-Release-Kits gegeneinander prügeln.
Ja.
So Strixhaven Pre-Release gegen Kaltheim Pre-Release-Kit oder so. Und was einfach cool sein kann.
Das wäre auf jeden Fall ziemlich witzig als Casual-Event.
Dann kann man es halt auch endlich mal spielen, das kommt halt dabei.
Ja, man hat tatsächlich mal auch einen Anreiz, die neuen Karten auch in die Hand zu nehmen, ne? Also das ist ja auch was, was irgendwie bei mir auch ganz unterfällt. Ich meine, ich habe irgendwo vernommen, dass Strixhaven und so rausgekommen sind, aber so Karten in der Hand gehabt? Nee, eigentlich nee, kaum.
Das ist bei mir durch die Gameplays bei mir auf dem Channel ein bisschen anders. Aber ich kann das durchaus verstehen, dass man da auch gar nicht so motiviert ist, da auch hinterher zu sein, weil wofür, wenn man die Karten, bis man die Karten in der Hand hat und damit was machen kann, sind drei neue Sachen draußen und Magic Online hat eh schon alles gelöst.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare, worauf ihr euch am meisten freut, ob ihr, wie ich auch solche euch jetzt vorgenommen habt, mal einen Draft mitzuspielen, obwohl ihr vorher gar nicht der Typ dafür wart. Schreibt in die Kommentare und ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Und zwar Richtung BNR Announcement / Strixhaven Championship / hat Historic gerade ein Riesenproblem vielleicht. Marc, erzähl uns doch erstmal von der Strixhaven Championship. Was ist denn da so
abgefallen? Tatsächlich habe ich die nebenbei laufen lassen. Ich habe mir den deutschen Stream davon angeguckt, von Solaris.
Ja.
Und das war ganz interessant. Also so gerade so Historic, es hat sich sehr, sehr familiär für mich angefühlt. Es war ganz viele Decks, die ich so kannte, wo ich so gedacht habe, in einem bisschen bessere Version spiele ich die im Legacy. Oder im Modern. Und fand ich ganz cool. Dann kam Standard, da habe ich dann in der Zeit, ich glaube, gekocht und irgendwas anderes gemacht und ausgemacht, weil es war irrelevant. Und dann Day 2 war ja wieder, beziehungsweise Top 8 war dann hier wieder Historic. Da habe ich dann wieder eingeschaltet und dachte mir so, die Decks sehen schon blau und cool aus.
Es kam einem ganz schön bekannt vor, wenn man Legacy spielt, ne? Du sagst es schon, Top 8 war Historic und die Top 8 sah zu 100% rot-blau aus mit einer Karte, die sehr dominant auch selbst in den, glaube ich, Top 100 Decklisten zu 60-70% immer wieder auftaucht, oftmals als Playset, ist tatsächlich Brainstorm. Eine neue Karte, die quasi aus den Mystical Archives mit ins Format gerutscht ist. Und hat es schon für dich so Auswirkungen wie bei Uro? Wo man sagt, okay, irgendwie scheinen alle gewinnenden Decks nur diese Karte zu haben.
Schlimmer, weil tatsächlich ist es genau dieser Punkt. Dinge, die ich festgestellt habe, war, derjenige, der mehr Brainstorm spielt, gewinnt das Spiel. Und das war dann egal, ob das ein Storm-Deck war, ein Turns-Deck, ein Izzet Phoenix oder sonst was. Mehr Brainstorm bedeutet mehr gut. In einem Format, in dem es ein Fetchland gibt, also kurz, wer Brainstorm nicht kennt. Brainstorm ist meiner Meinung nach eine der schwierigsten und skillvollsten Karten in Magic. Sie ist, zieh drei Karten, dann kannst du zwei Karten von deiner gesamten Hand wieder oben auf dein Deck legen. Klingt nicht so beeindruckend, ist dann aber sehr relevant, weil man in der ersten Runde was oben drauf legt und dann mit einem Fetchland zum Beispiel wegfetcht, indem man dann wegmischt. Oder mit Scry 2 die Karten nach unten legt. Oder mit Surveil 2 die Karten in den Friedhof legt oder ähnliches. Was alles gemacht wurde. Es ist wirklich so, dass man seine Hand aus einer mittelmäßig bis schlechten Hand in eine super Hand verwandeln kann. Oder wenn man die Karte nicht drauf hat, seine Hand von einer guten Hand in eine ziemlich schlechte Hand macht. Und Brainstorm ist halt, ich glaube, mittlerweile die zweitmeist gespielte Karte im Legacy und war jahrelang die bestgespielte. Ich glaube, Surgical Extraction ist, glaube ich, aktuell auf der Platz 1.
Naja.
Wegen Uro. Naja, aber ansonsten ist es halt wirklich so, dass diese Karte super, super krass war. Und ich glaube, in der Top 8 waren, glaube ich, 31 Kopien. Das auch nur, weil ein Spieler halt nur drei gespielt hat. Ich weiß auch nicht, ob der irgendwie vergessen hat, die vierte jetzt anzumelden. Keine Ahnung. Aber normalerweise immer vier Stück und dann, ja, selbst in so einem kleinen Format, sag ich mal, wie Historic. Ich meine, ihr kennt meine Meinung zu Historic. Historic, wenn ich Arena spielen würde, würde ich Historic spielen. Mhm. Aber Historic ist ein Format, was erschaffen wurde, um diese schlechte Policy, die sie auf Magic Arena haben, aufrechtzuerhalten. Damit sie eben kein Staubsystem einführen müssen, damit sie eben kein Refund-System einführen müssen, damit sie Wildcards aus dem System rausnehmen können. Weil es gibt ja einen Grund, warum das alles Rares und Mythics sind, die man haben möchte.
Ja.
Und dementsprechend, ob das Format ein Problem hat, weiß ich nicht. Ich glaube, das Problem in dem Format zum Beispiel besteht einfach aus dem Format, weil das Format halt so ein stiefmütterlich behandeltes Ding ist, was ist halt so. Wir müssen es halt mit in den Zoo nehmen, weil es gehört irgendwie zur Familie und man muss es halt irgendwie ertragen, aber eigentlich habe ich keine Lust darauf.
Ja, das stimmt. Also ich muss auch sagen, also die Top 8, du hast es eben schon erwähnt, 31 Brainstorms quasi in den Decks verteilt. Ist eine wilde Mischung, also ich glaube 5 Jeskai Turns Deck, also Decks, die quasi Jeskai-farben sind, die versuchen mit Time Warps etc. quasi wieder den Zug zu wiederholen, um dann quasi mit Velo Markus Lorehold, also dem Lorehold Elder Dragon, im Endeffekt dann zu gewinnen in absehbarer Zeit. Und die spielen halt eine wilde Mischung aus halt eben Time Warp, Indominability Creativity, Mystic's Mastery, eben halt auch Brainstorm, of course, Brainstorm, Memory Labs, Magnum Opus, also so eine Prismari Mystical Archive Spellslinger Combo. Ich glaube, das waren 5 in der Top 8. Dann gab es noch 2 Jeskai Control Decks, die einen ähnlichen Plan verfolgen, nur halt die Time Warps gegen weitere halt Counterspells und Removal Spells quasi im Feld hatten. Und dann tatsächlich noch ein Izzet Phoenix Deck, was natürlich nur Izzet, also nur rot-blau war. Und eben versucht, die Arclight Phoenixe mit 3 Instants und Sorceries quasi in einem Zug für frei aus dem Graveyard zu beschwören. Und das zeigt schon eine sehr eindeutige Sprache. Und deswegen dieser Vergleich mit Uro zu Brainstorm ist halt, dass Uro selbst auch vielleicht, wenn man gegen ihn spielt, nicht so dominant am Anfang gewirkt hat. Und viele Leute noch gesagt haben, so, ja, ach, der geht noch irgendwie, weil der zieht ja nur eine Karte und macht ein bisschen Leben. Aber irgendwie ist das halt so ein starker Enabler, dass einfach immer wenn, also wie du schon sagst, ne, derjenige, der die meisten Brainstorms gecastet hat, der hat irgendwie dann auch meistens gewonnen, weil dann das Card Advantage, selbst in einem Format, wo es keine Fetchlands wirklich gibt, eben so groß ist. Oder halt auch zum Beispiel so Interaktionen wie dein Gegner Thought sees dich, du in Response castest Brainstorm, du das offensichtliche Target aus der Hand legst aufs Deck. Und das sind so Interaktionen, die sind super spannend. Und Brainstorm ist eine sehr skillvolle Karte, dominiert allerdings in eben einem Format, wo die Power-Levels unter den Farben nicht gleich verteilt sind. Und da eben, ja, so eine Karte wie Brainstorm, so eine Alternative gibt's halt nicht in Weiß, gibt's halt eben nicht unbedingt in Rot. Wobei selbst Mystic's Mastery ist ja auch eine sehr starke Karte oder Faceless Looting eine ähnlich starke Karte. Und man könnte jetzt meinen, wenn man das so unsere Beschwerden auch hört, und die kommen nicht nur von uns, sondern auch halt eben aus der Pro-Spieler-Szene, die dann darüber getweetet haben im Nachhinein, würde man sagen, okay, Banned and Restricted Announcement, alles klar, Brainstorm muss aus Historic raus. Was wurde gebannt? Time Warp. Keine Pointe an dieser Stelle.
Oh, wunderschön.
Es ist halt, ich sehe schon, warum sie Time Warp gebannt haben. Ich meine, es ist eine offensichtliche, nicht spaßige Karte, so ein bisschen wie auch Nexus of Fate damals, die einfach dann dafür sorgt, dass ein Spieler immer mehr spielt und der gegnerische Spieler dann halt gar keine Chance hat, damit zu interagieren. Aber viele Pro-Spieler meinten dann auch gerade in den Turnieren, dass Jeskai Turns noch das Deck war, womit man am ehesten interagieren konnte, wenn man nicht in den Izzet-Farben ist. Und bei Arclight Phoenix Decks ist es halt ganz klar, die haben halt irgendwann ihren Go-Off-Turn, haben dann 2 bis 3 Phoenixe und dann ist meistens Ende im Gelände. Und ja, also findest du es nachvollziehbar, dass sie Time Warp gebannt haben?
Nein, nicht mal am Ansatzweise. natürlich ist Time Warp, die Frage, warum sie Time Warp gedruckt haben, ist die erste Frage.
Ja.
Weil, also, das ist genau das, was ich am Anfang sagte. Sie haben die Mystical Archives sehr unwahrscheinlich danach ausgesucht, wie cool die im Historic sind. sondern sie werden einfach irgendwelche Spellkarten genommen haben, die einfach cool sind. Sie haben ja von Anfang an sogar Karten rausgenommen aus den Archives, die nicht ins Historic gegangen sind.
Ja.
Und Time Warp gehörte für mich eigentlich zu den Karten, die sie nicht hätten in das Format bringen dürfen, von Anfang an nicht. Sie hatten dasselbe Problem schon so viel mehr mit, wie du ja gerade eben schon sagtest, mit Nexus of Fate und anderen Sachen.
Hm.
Wenn sie Nexus of Fate schon so stark fanden, warum dann Time Warp, die ja für 5 Mana eine wesentlich bessere Option ist? Das ist also wirklich, wirklich schwierig, da zu sagen, hey, das war pfiffig, was ihr da gemacht habt, sondern da haben sie einfach verpasst, das Ding rauszunehmen, weil es ist ein kleines Problemchen.
Hm.
Warum da nicht einfach Brainstorm mit weggenommen wird, kann ich dir, glaube ich, sogar sagen. Brainstorm ist eine großartige Karte zum Kommentieren. Wenn du auf Webcam schaust, auf Twitch schaust und sagst, oh, okay, er zieht 3 Karten. Oh, jetzt welche Karte kann er weglegen? Hm, interessant.
Hm.
Wenn er Gegner Opt spielt, dann macht er so, ja, legt er sie drauf oder drunter? Ich würde sie drunter legen. Okay, leg ich drunter, ziehe eine Karte.
Ja.
Aber diese Flashiness wollen sie ja wahrscheinlich ein bisschen beibehalten. Auch wenn jetzt dieses Pro-Play nicht mehr so im Fokus steht und dieses E-Sports-Thema so ein bisschen, Gott sei Dank, vom Tisch ist.
Hm.
Ich glaube, das wollen sie zumindest für Historic ein bisschen behalten.
Ja.
Weil Standard ist plain boring.
Ja,
also wenn es gerade Turnier-Style geht. Ja. Nicht das, was ihr daheim am Küchentisch spielt oder wenn irgendwelche Leute, Streamer, andauernd irgendwelche coolen neuen Decks bauen, kein Problem. Aber Turnier-Standard ist plain boring. Und Historic lockert das auf und ein Brainstorm ist exciting.
Ja.
Es ist was Cooles. Ein Taking Turns Deck, was einfach nur sagt, ja, dann nehme ich halt 5 Züge und habe dann gewonnen, ist nicht spannend zuzusehen.
Ja, das stimmt.
Aber so flashy Break Off Brainstorm into Faceless Looting, werf 2 Phoenixe ab, spiel noch irgendeinen Zauber, Phoenixe kommen wieder, greifen an. Das ist exciting, da passieren Dinge. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum Brainstorm noch im Format ist.
Ja, das kann durchaus sein. Aber tatsächlich, also zum allererst mal um wie sag ich mal, das Turnierthema, ich weiß gar nicht, ob wir es gesagt haben, wer überhaupt gewonnen hat. Also. Sam Pardy hat eben mit einem Jeskai Turnstack in die Top 80 durchsetzen können. Hat in Standard, glaube ich, Mono Red Aggro gespielt, also was man zu erwarten hat, also entweder Mono Red Aggro, Mono White Aggro oder Sultai Control. Und dementsprechend hat er da quasi seinen Win rausgeholt. Aber ich finde halt diese Mystical Archive-Geschichte. Also ich kann ja verstehen, dass man Historic so Legacy-mäßig Power aufpowern möchte und dass man starke Karten machen möchte. Aber warum kommt dann ein Swords to Plowshare raus effektiv und sagt, nee, das ist uns viel zu stark? Und gleichzeitig kommt halt sowas wie Brainstorm oder Mizzic's Mastery, Time Warp. Warum kommt das rein? Weil ich denke mir so, die ganzen Support-Karten auch aus Strixhaven, also Vella Marcus Lorehold, der könnte potenziell, wenn er ins Spielfeld kommt, kann er direkt entweder Mizzic's Mastery, um Time Warp aus dem Friedhof zu casten, oder halt eben direkt einen Time Warp casten. Mizzic's Mastery kann man noch mal overloaden, was auch regelmäßig passiert ist während des Turniers, womit man dann einfach sich 3-4 Time Warps aus dem Friedhof wieder casten kann. Und da gibt's einfach so viele Broken Interactions, also Mizzic's Mastery ist ja auch eine Karte, die sonst nirgendwo legal ist, außer im Legacy und in Historic. Und das ist halt auch so ein Ding, keine Ahnung, irgendwie fühlt es sich das schon so an, als ob man das hätte absehen können. Und viele
mit den Archives.
Eben, und das ist halt die Frage, haben sich die Mystical Archives gelohnt für Historic?
Also für das Format nicht. Wahrscheinlich nicht, aber für das, was ich ja gerade eben angesprochen habe,
Mystical Archives,
ist alle Mythic oder Rare.
Ja.
Also Wildcards werden sie verbrannt haben bis zum geht nicht mehr, spätestens, weil alle Leute sich jetzt Brainstorm gecastet haben.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und ich bin mal gespannt, was noch aus Historic quasi noch so alles rauskommt, weil ganz im Ernst, also ich weiß nicht, meine persönliche Watchlist, was als nächstes gebannt werden würde aus dem Format, wäre halt wirklich Brainstorm, Faithless Looting, Mizzic's Mastery. Alles 3 Karten, die es gar nicht im Format gäbe, hätte es Mystical Archives nicht gegeben. Und ich bin mal gespannt. Ich bin, also auch das Deck, selbst Jeskai Turns ist ja jetzt auch nicht einfach vorbei. Es gibt ja immer noch hier Alruns Epiphany, ist natürlich ein bisschen teurer als Time Warp und funktioniert nicht so geil in so vielen Interaktionen. Aber das Deck wird es nach wie vor geben. Izzet Phoenix ist null betroffen davon. Und ich kann schon ganz gut sehen, dass das Format jetzt davon auch erstmal überschwemmt wird und wir uns nächste oder übernächste Woche dann wieder über weitere Bands unterhalten müssen.
Ja, genau. Das haben wir von Anfang an vorausgesagt. Wir haben ja von Anfang an, als die Archives rausgekommen sind, haben gesagt, geile Reprints. Mhm. Artworks, kann man sich drüber streiten, ob die gut sind oder nicht.
Ja.
Super gute Verfügbarkeit. Aber warum in Historic? Und das haben wir damals schon gesagt. Also das haben wir sehr gut predicted, was das angeht. Ja, weil ich glaube, früher oder später werden es immer wieder bestimmte Archive-Karten sein, die einfach rausfliegen werden.
Ja.
Weil es sind zu krasse Powerhäuser an Spells im Vergleich zu dem. Weil ich weiß nicht, wie krass du dich mit der Vergangenheit so ein bisschen auseinandergesetzt hast. Früher war es so, Kreaturen waren Mist und Zauber waren großartig. Brainstorm, Force of Will, Swords to Plowshares. Alles super krasse Zauber. Hymn to Turak. Alles so Karten. Und damals waren halt die Kreaturen schlechter. Und irgendwann haben sie jetzt angefangen, haben die Zauber halt ein bisschen schlechter gemacht und haben halt die Kreaturen gepusht.
Ja.
Wenn du dir die letzten paar Bannings, die letzten paar Sachen anguckst, sind immer Kreaturen die stärkere Sache. Die Leute fokussieren sich mehr auf die Kreaturen, auf die Planeswalker natürlich. Und jetzt haben sie halt in dieses, ja, wir haben coole Kreaturen, diese brokenen Spells von früher reingebracht.
Ja.
Ob das die gute Idee war.
Ja, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, weil selbst es gibt eigentlich super viele Decks, also zumindest alle Jeskai-Decks in der Top 8 spielen eigentlich nur den Lorehold Elder Dragon oder halt eine Handvoll Planeswalker mit halt Teferi, Narset und Gideon. Und das war's dann quasi. Und dann gibt's halt vielleicht ab und zu mal eine Kreatur oder so eine Commence in the Endgame, was dann theoretisch Kreaturen erzeugt, aber natürlich, und Shark Typhoon, das muss man natürlich auch sagen. Shark Typhoon ist auch so eine sehr, sehr starker Player, was das angeht. Aber ja, also ich würde sogar argumentieren, dass die meisten Magic-SpielerInnen halt wirklich mehr Bock haben auf Creature-Based Decks eigentlich. Mhm. Also das ist ja so der große Punkt in vielen Casual-Runden und auch gerade Anfänger sagen halt entweder, okay, Midrange ist so ganz nett, so eine nette Mischung zu haben, dann irgendwann, okay, Midrange ist in den seltensten Fällen richtig, richtig gut. Nehmen wir mal Aggro und dann ist halt eher die Tendenz, dann später erst Control zu spielen. Und das ist natürlich komplett, komplettes Gegenteil zu dem, was wir halt diese Woche in den Strixhaven Championships gesehen haben.
Absolut.
Ich bin vor allen Dingen, mich persönlich hat's nicht betroffen, aber ich würde mich vor allen Dingen richtig schlecht fühlen, wenn du vorher ein Top-Tier-Deck, bevor Mystical Archives reinkam, Jund Food zum Beispiel, in Historic gespielt hast, was revolutionär schlecht performt hat in diesem Turnier. Also, das ist jetzt einfach komplett mit den Mystical Archives einfach unspielbar geworden, mehr oder weniger. Oder kann nur mithalten
mit anderen. Kein Brainstorm spielen.
Genau. Alle Nicht-Brainstorm-Decks sind einfach, könnt nicht mithalten.
Ja, das ist echt nicht so gut gewesen. Ich habe jetzt gesehen, dass sogar diese Jeskai Cycle-Decks angefangen haben, im Historic Brainstorm zu spielen, damit sie irgendwie noch drankommen, wo ich mir dachte, ihr cycelt so viel, ihr zieht so viel, warum wollt ihr noch Brainstorm spielen? Das ist inheritär schlecht, aber anscheinend ist es inheritär gut, weil ansonsten würden es nicht so viele Leute spielen.
Eben, ja. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was Historic noch weiterbringt. Und ich würde sagen, wir ziehen mal zum nächsten Thema, was nicht weniger kontrovers ist.
Nee.
Universes Beyond heißt das groß angelegte Nebenprojekt zu Magic the Gathering, was andere IPs, also andere Marken, andere Serien oder was auch immer quasi in Magic the Gathering vereint. So ein bisschen wie Lego-Sets, wie die es dann irgendwie gibt es ein Harry Potter-Lego, gibt es ein Indiana Jones-Lego. So soll es dann Magic the Gathering-Karten gehen, die dann verschiedene Franchises quasi bringen. Und zum einen haben wir eine Ankündigung bekommen, das wird jetzt wahrscheinlich, wenn ihr das schon seht, haben wahrscheinlich schon die ersten Previews gesehen zu dem Set. Wir haben es jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht bekommen, und zwar Magic the Gathering Cross Stranger Things. Stranger Things, eine Serie, die ja 2016, glaube ich, gestartet hat, die einen sehr großen Fokus auf Nostalgie hat. Und es gibt ja auch schon das Dungeons and Dragons Stranger Things Anfänger-Bundle, was sehr cool ist. Und jetzt halt eben kommt eine Secret Lair Drop mit Karten aus der Serie von Stranger Things, die dann ähnlich wie The Walking Dead einzigartig sein werden in dieser Form. Aber wir haben noch am Montag zuvor, bevor wir diese Ankündigung bekommen haben, neue Regeln zum Thema Universes Beyond Karten bekommen. Marc, was haben wir denn da gesagt bekommen? Was ist denn der neue Plan für Universes Beyond?
Ja, also es ist so, dass diese Universe Beyond, die aktuellen, über Secret Lair eben verteilt worden werden. Mhm. Das wurde uns vorher schon gesagt, zumindest in die aktuellen großen Stile-Teile. Mhm. Und dass diese Universe Beyond eben einzigartig mechanische Karten sind, mit einzigartigem Artwork, einzigartigem Namen. Wer jetzt Flashbacks von Walking Dead hat, ja, aber sie haben versucht, es zu besser zu machen, weil wenn man dieses, nehmen wir jetzt das Stranger Things, mhm, bestellt, kommt es dann nach 6 Monaten an. Und 6 Monate, nachdem es angekommen ist bei den Leuten, ab dann kann es passieren, dass die Karten, die in dem Stranger Things Secret Lair drin sind, in der Liste eines normalen Magic Sets vorkommen können, als eine normale Magic-Karte, die dann gleichgestellt wird mit der Stranger Things-Karte.
Ja.
Das ist in mehreren Hinsichten schwierig, weil es ist so, dass es halt nicht diesen Namen unten drunter geben wird, wenn ich es richtig verstanden habe. Wenn ich das falsch verstanden habe, könnt ihr uns das gerne über Discord oder in den Kommentaren schreiben. Mhm. Sondern es ist so, dass in den Regeln eben Karten gleichgesetzt werden. Dann genau. Ist zum Beispiel, ich nehme jetzt mal eine wildfremde Karte, weil ich kenne Stranger Things nicht. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne es persönlich nicht.
Ja, also ein Charakter, wovon wir auch Artwork schon gesehen haben, ist, ja, ich glaube, Eleven heißt sie.
Okay.
Und da haben wir schon Artwork gesehen, wie sie dann da steht. Und sie macht so ja, Telekinese-Kram. Und dazu wird es wahrscheinlich eine Karte geben. Deswegen wird es halt eine Eleven-Karte geben, die dann eben später in eine Magic-Version noch gewandelt wird, oder?
Genau, also da heißt sie jetzt Eleven und nachher heißt sie Hugeldub.
Ja.
Und in den Regeln wird es dann als dieselbe Karte gewertet. Das bedeutet, ihr könnt entweder 1 bis 4 Eleven oder eben die andere Zahl davon, was übrig ist, 1 bis 4 Hugeldub spielen, beziehungsweise im Commander halt nicht jeweils, sondern eine von beiden nur einmal.
Ja.
Und das, finde ich, ist auf jeden Fall eine leicht bessere Lösung, dass die zumindest da dran kommen.
Ja.
Aber ich muss dann also 6 Monate lang warten, bevor ich die Karte als eine Magic-Karte bekomme, in der Liste.
Ja,
ich weiß nicht, wie du das findest, aber ich muss da, also das,
ja, also es ist auf jeden Fall schon ein sehr langer Zeitpunkt. Also so wie ich habe auch gerade den Artikel hier offen und es ist nicht ganz eindeutig, was sie meinen. Also ich habe es jetzt erstmal so verstanden, dass wenn du dir quasi die Secret Lair kaufen könntest, theoretisch, dass dann 6 Monate nach diesem Zeitpunkt werden sie in Magic-Versionen geprintet in The List, die es ja auch nur in Set-Boostern gibt und die auch nochmal ein ganz eigenes Paket an Probleme haben, zu dem wir später kommen. Aber jetzt sagst du quasi, wenn die gedruckte Version, also 3 bis 6 Monate, nachdem die quasi bestellt wurde, danach erst noch 6 Monate ist, dann kann ja wirklich sein, dass wir.
Ich das so gelesen, tatsächlich.
Das ist halt eine offene Frage. Da müssen wir echt mal gucken, ob es da nochmal.
Der Artikel, sowohl im Englischen als auch im Deutschen, sind nicht so grandios geschrieben.
Ja.
Weil sie lassen wahrscheinlich mit Absicht ganz viele Dinge offen. Sie haben Sätze drin, die man so oder so auslegen kann.
Ja.
Und ja, also ein anderer Satz war zum Beispiel, dass sie Secret Lair, Beyond Universe Produkte über Secret Lair verteilen wollen. Mhm. Aber dass Universe Beyond Produkte ausschließt, die nicht als Secret Lair kommen werden. Wo ich mir dachte so, da beißt sich der Hund in den Schwanz, weil entweder sage ich, Secret Lair Produkte kommen über, also Universe Beyond Produkte kommen über Secret Lair, oder ich sage, die kommen über beides. Aber ich sage nicht sagen, die kommen über Secret Lair, aber nicht die nicht über Secret Lair kommen.
Ja, das ist auch noch, also was Universe Beyond quasi angeht und deren Stellenwert, wo sich das, ob sich das unterordnet in Kategorien, also es ist quasi Universe Beyond eine Secret Lair Produkt ist oder ob quasi Universe Beyond noch mal weiter übersteht und quasi eine eigene Marke ist, mehr oder weniger, oder halt eben nicht Marke. Das ist halt dann auch noch ein bisschen fragwürdig. Also ich glaube, ich habe es so verstanden, dass es quasi, es gibt einmal den Magic the Gathering Tree und dann gibt es halt Commander Decks, Booster Sets und so weiter und so fort, aber auch darunter quasi Magic the Gathering Secret Lair Drops. Und dann habt ihr auf der anderen Seite Universes Beyond, die dann eben auch, wir haben ja dieses Warhammer 40k Commander Deck und so weiter, Herr der Ringe soll ja was kommen und dann eben diese Secret Lair Drops, die quasi sich darunter einordnen. Und von diesen Secret Lair Drops wiederum wird es dann Magic-Versionen geben, die in Set-Boostern ungefähr 6 Monate, nachdem sie dann erschienen sind oder gekauft werden können, oder wir wissen es noch nicht, dann erscheinen können. Also prinzipiell, also erstmal um mit was Positivem, glaube ich, anzufangen. Es ist ja schon mal ganz gut, dass wir uns keine Probleme, dass wir uns keine Gedanken mehr machen müssen, wie reprinten wir jetzt eigentlich Negan zum Beispiel. Also zukünftige Versionen von Negan, weil zu The Walking Dead haben sie nicht gesagt, dass sie da noch mal vielleicht Magic-interne Version machen, also ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn eine Universes Beyond-Karte rauskommt zu einer anderen IP, wird es Magic the Gathering-äquivalente Karte geben, die dann auch als eine solche gewertet wird, auch wenn es nicht draufsteht. Das ist ja eigentlich schon mal gut, weil ich habe mir das Good Morning Magic angeguckt von Gavin Verhey, der da eben das eigentlich den Artikel noch mal quasi im Gesprochenen quasi noch mal wiedergibt. Und der sagt dann auch ganz klar, zum einen, was ich auch krass finde, die Universes Beyond-Karten in Secret Lair-Produkten sind nicht für kompetitiven Play designed. Die haben Commander-Fokus im ganz Großen. Also im optimalen Fall bekommen wir dann quasi so Planeswalker-deckmäßig designte Karten, die dann eindeutig schlechter sind als die Magic the Gathering-Karten. Aber das bleibt mal abzuwarten, bis wir da wirklich Karten von gesehen haben. Dann dass es halt eben diese Magic-Version auch ermöglichen, dass wir das dann später, zum Beispiel, wenn eine Karte sehr viel Play sieht, die können dann theoretisch auch in normalen Commander-Produkten reprintet werden oder in Standard-Sets, in Master-Sets, in was auch immer für Sets. Und halt eben, dass die halt in The List vorkommen. Und wie gesagt, The List, da müsste man, glaube ich, auf jeden Fall noch mal ran. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, immer wenn ich quasi eine Version, eine The List-Reprint von einer Karte sehe, das hat kaum bis zu gar keinen Einfluss auf den allgemeinen Preis, was bei Cardmarket eingeht, weil die Liste besteht aus 400, 500 plus Karten und nur in jedem vierten Booster könnte theoretisch eine von dieser Liste quasi mit drin sein. Und das ist, glaube ich, zu wenig Reprint, um den Demand abzudecken, oder?
Ja, vor allem, was sie sagen, ist, dass sie die Kreaturen, die Karten in einer höheren Wahrscheinlichkeit in diesem Listenslot hast.
Ja.
Jetzt kommt meine Frage. Heißt das, in den Karten, den Sets, wo diese Slots drin sind, sind die anderen Slots mehr wert, weil sie seltener sind? Mhm. Weil eigentlich ist es ja so, dass die Liste keinen Rare-Status hat. Die Karten werden zwar als Rare, Mythic, Common, Uncommon angegeben, aber sie sind komplett gleich verteilt. Das wurde am Anfang, wurde uns das gesagt, als die Liste implementiert wurde.
Ja.
Jetzt reden sie davon, dass sie an den Quantitäten rumschrauben können.
Ja, ich, also also allein eine Sache, die sie mal machen könnten mit The List, einfach nur, um quasi dem Ganzen einen großen Sprung nach vorne zu geben, ist, zu garantieren, eine Listkarte pro Set-Booster. Dass es halt nicht diesen 15. Slot gibt, der manchmal eine Token, manchmal eine Werbekarte, manchmal eine The List-Karte ist, sondern dass es ganz klar gesagt wird, hey, in ab sofort jedem Set-Booster gibt's eine The List-Karte. Und dann hätte ich auch weniger Probleme, dass so viele Commons und Uncommons, die nichts bis nahezu gar nichts wert sind, mit drin sind, zusammen mit Ren and Six und Tarmogoyf und diesen ganzen High-Value-Karten. Aber es ist halt, selbst dann bleibt immer noch die Frage, sind dann genug Versionen von einer Liste von 500 plus Karten, wo eine Karte random in so einem Booster drin sein kann oder in diesem hypothetischen Fall ist, würde das immer noch reichen, um genug gedruckte Varianten von einer exklusiven Karte in Umlauf zu kriegen für alle, die interessiert sind? Oder haben wir dann quasi Magic, also sowohl Magic-Varianten als auch Secret-Lair-Varianten, die beide so in dem 200 oder sag ich mal 50 bis 200 Euro Rahmen sind? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass zwei Karten sich sehr nah dann am Preis angleichen. So teuer sind sie ja nicht. Ich habe ja tatsächlich vor zwei Tagen, wenn die Folge rauskommt, bei mir auf dem Channel die Walking Dead Secret Lair aufgemacht.
Ja.
Und da muss ich halt einfach sagen, diese Erfahrung, das aufzumachen, und diese Kosten davon, wenn ich sehe, was die Kosten, die Karten sind ja nicht unendlich teuer geworden. Nicht, weil sehr viele Leute sich das gekauft haben, Schande bei euch, aber weil halt auch der Demand davon gar nicht so krass ist, wie die Leute gedacht haben. Es ist in erster Linie ein ganz großes Mimimi der Leute.
Ja.
Mir ist aufgefallen, beim Aufmachen dieser Secret Lair, ich war am Anfang, beziehungsweise bin immer noch der Meinung, dass es keine gute Option ist, diese Karten halt direkt von Wizards zu kaufen, von Secret Lair sowieso. Das Foiling war okay. Keine gekürten Karten, ich war erstaunt. Aber Warum sie dann in meinem Format, also in Legacy, gespielt werden müssten, weiß ich auch nicht. Aber grundsätzlich ist mir aufgefallen, mir ist es egal.
Ja.
Die Karten sehen fast kein Gameplay für mein Format.
Hm.
Im Commander habe ich schon gegen sowas wie Negan oder Ähnliches gespielt. Auch gegen Rick. Und dann wurde halt ein Rick gelegt und die Karte blendet nach einer Zeit einfach ein. Irgendwann ist man es, glaube ich, einfach gewohnt.
Ja.
Und ich glaube, das wird hierbei dann genauso sein, dass man dann sagt, okay, ich kann entweder die Secret Lair-Variante spielen von der Stranger Things-Karte oder eben die The List-Karte. Also ich bin ja persönlich ein großer Fan von The Liste und ich habe sehr, sehr viele Listenkarten. Ich kaufe mir, wenn es eine Version gibt, auch hin und wieder mal einfach die Listenversion und verkaufe meine normale Version davon.
Sehr gut.
Einfach, weil ich dann so ein, ich habe ein Deck von mir, das besteht, glaube ich, aus 50-60% The List.
Ja.
Was cool ist. Weil das bedeutet, das sind Reprints in der neueren Zeit.
Hm.
Und da muss ich halt sagen, also der Preis ist meistens gleich. Und wenn ich dann eben anschaue, was Walking Dead gemacht hat, der Preis ist okay bis fair, sehe ich da nicht so die Angst, dass die Leute nicht drankommen werden. Dass der Preis höher ist, das denke ich auch. Also ein Renin 6 ist ja durch die Liste immer noch bei seinen 60 Euro oder was der ist.
Ja, ja, klar.
Und also der Preis wird sich dadurch nicht ändern, aber die Verfügbarkeit wird höher sein. Und was halt, glaube ich, der Ansatz ist, ist, du kannst dir aussuchen, ob du mit einer 11 oder einem Hugeldub spielen möchtest.
Ja.
Das Problem, was du halt hast, ist, du kannst nicht entscheiden, ob dein Gegner mit 11 oder Hugeldub spielt. Und ich glaube, das könnte noch so ein kleiner Hiccup werden.
Ja, das könnte tatsächlich eventuell noch kommen, aber mein Problem ist halt, ne, ist ja schön und gut, dass sie diesen Weg gehen über The List. Und ich finde auch The List als Konzept sehr, sehr gut. Ich finde halt nur, sie packen zu viel kalkulierte Zufälle in solche Sachen halt rein. Weil zum einen ändert sich die Liste von Set zu Set. Zum anderen ist es eine riesengroße Varianz, ob man überhaupt eine Karte bekommt oder eben nicht. Und dann diese konzeptionell sehr verwirrende und undurchsichtige Variante zu nehmen als Haupt-Reprint-Ort für diese exklusiven Karten, ist mir halt so ein bisschen zu scheinheilig. Weißt du, was ich meine? Es ist halt so dieses, wir haben auf euer Feedback gehört. Hier, wir haben in Magic Reprints in The List, was potenziell in jeder Set-Booster drin sein könnte. Aber wir haben uns dazu entschieden, das nur 25% zu machen. Und dann haben wir uns noch dazu entschieden, die Liste aus 500 Karten, wovon 300, also eigentlich 450 Karten absoluter Rotz sind, da kommen dann noch mal drei andere Karten dazu. So, und dann auch noch dieser Zeitrahmen. Das ist halt irgendwie, es wirkt auf jeden Fall wie ein auf uns zugehen, auf die Leute, die halt kritisiert haben. Und zu sagen, hey, guck mal. Und wenn wir sehen, dass der Demand da ist, haben wir auch keine Sorge, das zu reprinten. Das hat man ja auch jahrelang gesehen mit den Fetchlands. Also habt ihr ja offensichtlich, wenn der Demand da ist, auch schon mal ein blindes Auge dahin, ob ihr das jetzt reprintet oder nicht oder in welcher Effizienz. Und da sind halt zu viele Wenn und Aber noch mit drin, was diese Geschichte angeht. Also mich satisfied diese neue Regelung null, was Universes Beyond Secret Lair Produkte angeht. Und hemmt auch wirklich meinen Hype für die Stranger Things Karten. Also ich bin auf jeden Fall bei dir, dass ich sage, eigentlich betrifft's mich persönlich gar nicht. Also ich habe weder Interesse an The Walking Dead Karten, noch habe ich Interesse an Stranger Things Karten. Aber als Magic the Gathering Fan bin ich auf gar keinen Fall großer Freund davon, wie sie neue Karten drucken. Und das ist halt einfach so der Punkt, wo ich irgendwie so ein bisschen denke, okay, ihr versucht euch da irgendwie noch rauszuwursteln, aber irgendwie wäre es einfach besser, wenn ihr allgemein sagen würdet, hey, alles klar, zu 100% zumindest eine Listkarte, wir schmeißen noch mal 300 Karten von der Liste runter, das ist ja auch wirklich, wenn ihr eine Listkarte noch habt, spürbaren Wert haben oder spürbaren Wert mit dazu kommt. Und ja, das ist halt, das fehlt mir halt aktuell noch. Und ob jetzt Stranger Things sich so super eignet für Magic the Gathering Karten, ist ja noch mal eine ganz andere Frage. Du hast die Serie gar nicht geguckt, oder?
Nee, gar nicht. Ich kann damit gar nichts anfangen.
Okay, also es ist sehr, wenn ich es beschreiben müsste, ist es so ein bisschen wie The Goonies früher, also so ein bisschen so Kinder in den 80er Jahren in Amerika, die Horrorgeschichten mehr oder weniger erleben. Natürlich hängt da noch sehr, sehr viel mehr dran und ich habe auch nicht alles von der Serie geguckt, aber die erste Staffel war zumindest sehr, sehr unterhaltsam. Und die Charaktere, also auch gerade 11, wirken auch schon so, dass sie, also dass sie potenziell mit starken Magic-Charakteren mithalten könnten, theoretisch. Und das ist halt schon auf jeden Fall ein Punkt, wo ich sage, okay, ich freue mich auf jeden Fall auf ein paar Figuren wie den wie heißt der nochmal, dieses Monster mit diesem Blumengesicht? Demigoron oder so? Irgendwie sowas. Da freue ich mich auf jeden Fall, wie sie den umsetzen wollen und solche Sachen. Also, ich habe schon Bock, quasi neue Karten zu sehen und vor allen Dingen, ob sie quasi von der Qualität her so gut die Charaktere widerspiegeln, wie sie es bei Walking Dead gemacht haben. Auch wenn ich, wie gesagt, meine Kritikpunkte habe, was diesen The List-Ansatz angeht.
Ja, aber ist es nicht genau das, dass es eben diese semi-exklusive Karte dann erscheint? Weil sie wollen ja offensichtlich nicht hingehen und sagen, okay, wir machen das dann einfach 1:1, eine Secret-Lair-Version, wo einfach nur ein anderer Skin drüber ist, wie sie es am Anfang gemacht haben, von der aktuellen Karte. Sondern sie wollen ja explizit diese Semi-Exklusivität beibehalten. Nicht zuletzt ja auch, weil Walking Dead sich das bestverkaufte Secret Lair letztes Jahr ist.
Ja.
Und hiermit halt so ein bisschen diesen Shitstorm, ich sag's mal so, wie es ist, ein bisschen abpreventen wollen. Ja. Und was ich halt auch sehe, ist, sie pimpen damit ja auch, mit deinem Kritikpunkt, den sehe ich sogar als positiv, sie pimpen damit ja auch die Liste. Weil du dann eben Secret Lair-exklusive Karten aus einem Set-Booster ziehen kannst. Ja. Also so sehe ich das halt von der anderen Seite. Weil dazu kommt, ich glaube, heute auf YouTube und wenn ihr es auf Spotify hört, morgen, von mir noch der Blackie Talk, wo es halt wirklich darum geht, when everything is special, nothing is. Mhm. Und Wizard schafft es aktuell, meiner Meinung nach, jedes Special, was sie haben, so zu overprinten, overhypen und irgendwie so hart runterzuprinten, dass egal was im Booster aufgemacht wird, nichts Besonderes mehr dabei ist. Die Liste ist nichts Besonderes. Eine Foilkarte ist nichts Besonderes. Alternatives Artwork ist nichts Besonderes. Altes Artwork ist nichts Besonderes. Ein anderer Frame ist nichts Besonderes. Es gibt ja nichts Besonderes mehr.
Ja.
Also haben sie jetzt die Möglichkeit, eine semi-exklusive Karte eben dann reinzudrucken in die Liste, die dann noch mal was Besonderes ist. Die Frage ist, ob sie das auch in Grund und Boden reiten.
Ja, vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob du dir mal The List mal komplett angeguckt hast, so ein bisschen. Ich habe zum Beispiel auch gesehen, dass sie genau. Aber dass sie halt teilweise ja auch zum Beispiel so Player-Promos und so FNM-Promos und sowas da wieder reprinten. Wo ich wieder
Unhinged Länder.
Genau, und solche Sachen halt, oder halt zum Beispiel auch von den Spellbooks und so weiter, sind teilweise halt Sachen drin, wo ich halt denke, ja, das wertet The List auf jeden Fall auf, aber das nimmt auch Wert von diesen einzigartigen Produkten. Also, weiß nicht, wenn man seine, keine Ahnung, Player Reward, Force of Will oder was auch immer hat und auf einmal taucht die wieder in der Liste auf und irgendwie da Hinz und Kunst könnte die aus der Liste dann quasi ziehen, aus Set-Boostern. Das ist halt, ja, schwierig. Aber natürlich auf der einen Seite, dass wenn man dann auf der anderen Seite steht, dass man eben aus der Liste diese Karte ziehen kann, dann ist es natürlich wieder sehr, sehr gut für einen.
Redest du aber mit dem Falschen, was das angeht, weil ich habe jetzt zum Beispiel, wir haben ja Pre-Release-Wochenende von Modern Horizons 2.
Ja.
Und in Modern Horizons 2 gibt es die Karte Sterling Grove. Sterling Grove ist, beziehungsweise war, beziehungsweise, doch ist aktuell eine relativ neue Judge Reward Promo. Mhm. Und dasselbe Artwork, was die Judge Reward Promo hat, haben sie jetzt als ein stinknormales Artwork genommen und haben es in die neue Sterling Grove in Modern Horizons 2 gepackt, statt das alte Artwork zu nehmen.
Ja.
Und wenn man die jetzt in Foil zieht, ist es praktisch genau dasselbe, wie man den Judge Reward bekommt, nur dass da unten diese Eule nicht drin ist. Das war's.
Ja.
Und diese Besonderheit nimmt das halt raus. Und da redest du halt mit jemandem wie mir, der das halt schon gewohnt ist. Mir wurde auch mein Richarden-Port gereprintet mit demselben Artwork in, ich glaube, Eternal Masters, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ich bin das schon gewohnt, dass nichts Besonderes mehr ist in den alten Sachen, weil die einfach gereprintet werden. Und dann können sie auch denselbe Karte drucken, nur mit so einem kleinen Sternchen.
Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall ein Problem, würde ich sagen. Das ist,
Auf jeden Fall. Da sind wir uns auf jeden Fall einig.
Das, also Ich meine, was ich jetzt in zusammengefasst, glaube ich, am Ende noch mal ganz gerne hätte, wäre auf jeden Fall ein Rework von der Liste, dass noch mal genau gesagt wird, dass man da vielleicht noch mal reingeht und auf diese erhöhten Chancen von diesen Karten eben noch mal eingeht. Und dass man halt wirklich sagt, okay, mit erhöhten Chancen meinen wir übrigens, dass sie jetzt in jedem zweiten drin sind oder im besten Fall in jedem Set drin sind. Dann halt noch mal eine genaue Angabe, wann diese Reprints kommen. Und vor allen Dingen einen ersten Blick darauf, wie stark diese Karten werden. Weil ich meine, im Endeffekt, wenn es halt wirklich so Planeswalker-Deck-exklusive Karten sein sollten, dann interessiert es sowieso keinen, wie stark die jetzt sind.
Selbst die Walking Dead-Sachen, die ja doch ein relativ hohes Power-Level haben, werden nicht gespielt. Also außerhalb von Commander. Im Commander gibt es hin und wieder mal Leute, die benutzen. Die werden dann ein bisschen doof angeguckt, weil, du hast die Walking Dead-Serie gekauft. Aber ansonsten, ja, passiert halt. Ist nicht so krass gespielt, wie wir es am Anfang befürchtet hatten, und zwar alle. Und alleine, wenn sie auf diesem Niveau bleiben würden, wäre das ja schon okay.
Ja, das stimmt. Aber ich würde sagen, wir schauen uns auf jeden Fall mit freudiger Erwartung die Stranger Things Secret Lair auf jeden Fall mal an und halten mal die Augen und Ohren offen, ob es da ja noch Neuerungen dann dazu gibt. Aber ich würde sagen, Modern Horizons Einflüsse können wir uns, glaube ich, dann für die nächste Folge mal vornehmen. Ja, und wir gehen mal noch die restlichen Fragen vom Ask Us Anything durch.
Das wollte ich auch vorschlagen, genau.
Ask Us Anything, die Rubrik, wo wir eure Fragen beantworten im Discord. Kommt dann auf unser Gamery/Radio Ravnica Discord ins Ask Us Anything rein. Stellt einfach eure Fragen, ich markiere mir das dann. Und dann gehen wir darauf ein. Und wir haben direkt eine Frage von Silvandor, der schreibt: Hi, ich hätte tatsächlich eine Frage, mit der ihr vielleicht auch weiterhelfen könntet. Wie pflegt bzw. lagert ihr eure Sammlung? Also, dass Rares und Hüllen zum Beispiel gepackt werden, ist klar. Aber was macht ihr mit den Uncommons und Common-Karten? Auch was Auffindbarkeit und Deckbau betrifft. Ja, also Lagerung von Karten, wohin kommen Rares, wohin kommen Mythics, wohin kommen Commons und Uncommons? Wie hast du es bei dir gelagert?
Also bei mir ist es ziemlich einfach. Alles, was playable ist, ich habe da so IKEA-Sortierkästen, die eigentlich so für Nähsachen da sind. Mhm. Da passen Karten genau hochkant rein. Die gibt es aber, glaube ich, nicht mehr. Davon haben wir uns damals unendlich viele gekauft für irgendwie 2-3 Euro. Ja. Die stehen genau hinter mir. Da, wenn ich den Greenscreen hochfahren würde, würde ich den sehen. Und die kann man auch stapeln. Da sind dann halt alle Playables drin. Also wirklich jetzt nicht Karten wie, könnte vielleicht mal playable werden, sondern wird effektiv gespielt. Mhm. Alles andere, weil ich öffne ja relativ viele Booster und Kits und was nicht alles, kommt alles direkt in sortiert in Crab-Kiste Common, Crab-Kiste Rare, Crab-Kiste Uncommon, wird dann irgendwann ein großes Paket geschnürt und geht an irgendeinen Händler.
Ja.
Weil einfach sonst irgendwann zu viel ist.
Ja, klar.
Alles, was playable ist, ist hinten in den Kisten, beziehungsweise in einem Ordner, wo Rares drin sind. Und der Rest ist tatsächlich einfach in kleineren Ordnern, wo ich wirklich Decks draus bauen kann.
Ja.
Aber so gerade diese großen Kams- und Ankam-Kisten, die man so von früher kennt, die versuchen wir ganz hart zu vermeiden. Und deshalb schicken wir einfach alles direkt an einen Händler, der halt den sogenannten Bulk kauft.
Ja. Also du gehst dann wirklich quasi sortierst nach Playability quasi und dann wahrscheinlich mit
Blick kommt halt bei mir als Spieler durch.
Ja. Aber du guckst dann hauptsächlich auf Legacy oder auch auf Modern und auch auf Standard vielleicht?
So ein bisschen aus allem, also so ein bisschen Modern, Standard überhaupt nicht. Ein bisschen Modern je nachdem, weil es hin und wieder mal ja auch gerade in letzter Zeit sehr viele Crossovers gibt, aber hauptsächlich tatsächlich Legacy.
Okay, verstehe. Also so mit Legacy-Blick, das ist spielbar, das kommt bei mir in Ordner und der Rest dann in die Bulk-Kiste. Ja, bei mir ist das noch, ich versuche tatsächlich noch, soweit es geht, alle Karten irgendwo einzusortieren. Ich habe 3 große Ordner, also was ist große Ordner? Ich habe einen Ordner mit festen Seiten, die man quasi nicht erweitern kann, wo ich alle meine Länder quasi reinpacke, also Shock, Fetch, Utility Lands, Urza Lands, alles, was man quasi potenziell spielen kann, aber auch dann eben mit Blick auf Standard, Pioneer, Modern, auch Modern Budget gerade, wo ich die dann nach Farben sortiert quasi einsortiere. Dann habe ich einen Dragon Shield Ordner, wo ich quasi alle Wooburg-Karten, also alle einfarbigen Karten quasi der Mana sortiert quasi drin habe und auch da wieder quasi alle spielbaren Karten, egal ob jetzt quasi Common Counterspell oder Mythic Planeswalker oder sowas, alles kommt da quasi rein, was spielbar ist. Und dasselbe dann nochmal für Multicolored und Artefakte. Und dann habe ich halt noch eine wie heißt das hier, Fatpack früher mal, beziehungsweise Bundlebox, wo dann Basic Lands drin sind, die ich ganz schön finde. Und der Rest kommt dann auch in diese weißen, langen Packungen, diese Ballkisten, wo dann auch nach Farben sortiert, quasi die einfach einsortiert werden und dann unterscheide ich dann nochmal nach Farben und nach Kamen und Ankamen. Also habe also ich dann.
Gehst du auch hin und sortierst ein bisschen nach Playability, nur dass dein Balk nicht an irgendeinen Händler geht, sondern ja, in diese langen Kisten irgendwie unters Bett gelegt wird oder so.
Genau, und die meisten Rares und Mythics finden tatsächlich ganz automatisch den Weg in die Ordner. Also ich mache schon quasi den Cut bei Rares, wo dann alle Rares kommen irgendwie in die Ordner. Die ich nicht spiele, in der Regel nach Card Market. Wobei in letzter Zeit, weil ich keine Ahnung mehr habe, was man überhaupt spielen kann und was nicht, kommen erstmal alle in die Ordner und dann sortiere ich die später mal aus. Und dann halt alles, was Common und Uncommon ist, was jetzt nicht unbedingt spielbar ist oder Spielbarkeit schreit, das kommt dann in die Bullkisten.
Okay, ja gut, dann ist ja gar nicht so verschieden tatsächlich. Ich habe halt vier Ordner, wo ich dann halt die Playabilities halt auch reinsortiere. Ja. Aber gar nicht so unterschiedlich, interessant.
Ja, das stimmt. Da zeigt sich dann doch irgendwie der Spielerfokus, glaube ich, drauf.
Bei beiden von uns, ja.
Ja. Dann die nächste Frage von Random Person. Er schreibt, die schreibt, ich hätte noch eine Frage. Kann sein, dass ihr die schon mal beantwortet habt, aber mich würde interessieren, was eure ersten kompetitiven Decks waren, zum Beispiel Humans in Modern. Kannst du dich noch an dein allererstes kompetitives Deck erinnern in einem Format?
Ja, in so ziemlich jedem.
Okay, dann leg mal los. Was war dein erstes Standard-Competitive-Deck?
Mein erstes Standard-Competitive-Deck, was ich.
Ist da nicht Jeskai Cycling?
Ist Jeskai Cycling. ich habe zwar auch sonst immer Standard mitgespielt und auch so ein paar Sachen immer mit gehabt, aber so richtig kompetitiv mit Decklisten, allem drum dran, habe ich nie gearbeitet, weil es Standard war. Mhm. Und es ist tatsächlich Jeskai Cycling. Im Modern ist und ist auch so meine große Liebe, ist immer noch Bloom-Titan. Mhm. Also schön mit Summer Bloom, die mittlerweile gebannt ist, leider. Mhm. Und im Legacy ist es tatsächlich Dredge.
Oh, wow, okay. Aber hast du dir dann auch direkt die Top-Liste dann direkt komplett geholt? Ja. Oder war es einfach, okay, krass.
Damals war das auch noch nicht so das Problem. Ich habe für meine Lion's Eye Diamonds, ich glaube, 15 oder 17 Euro bezahlt. Ja. Heute ist da eine Null hinten dran pro Stück. Ja.
Das ist krass.
Aber damals war das Deck halt nicht so teuer. Es kam gerade erst auf und es war das günstigste Deck, weil ich hatte die Wahl zwischen dem und Burn und ich habe mich dann halt für Dredge entschieden und dann bin ich relativ schnell halt auf Mono White, auf Death in Texas. Genau wie ich im Modern nach dem Bann von Bloom, von Summer Bloom, bin ich dann halt hingegangen und habe mir Eldrazi Texas gebaut. Mhm. Und Standard, ja, Standard bleibt halt Standard. Das Deck, wenn es aus Standard rotiert, wird es ein Pioneer-Deck, glaube ich.
Ja, heutzutage kann man das eigentlich wirklich ganz gut sagen. Also tatsächlich mein erstes, also wirklich kompetitives Deck, mit dem ich auch ein bisschen was gewonnen habe, muss, glaube ich, damalig eine nicht 100% ausgebaute, aber schon halt eine Mono-Red-Variante sein. Mhm. Das war, wie gesagt, damals so Aether Revolt Ammoncat-Zeit. Mhm. Dann halt, ich gehe mal quasi formatmäßig durch Pioneer, ist, glaube ich, mein kompetitivstes Deck und auch dementsprechend, weil es ja noch ein recht junges Format ist, auch einer meiner ersten richtig Top-Tier kompetitiven Decks halt Mono Black Aggro, glaube ich. Mhm. Wobei jetzt halt auch wirklich Blue-White, nicht Blue-White, sondern Black-White Auras ist halt auch ziemlich, ziemlich stark, muss ich sagen. Mhm. Modern war es Boggles, beziehungsweise davor habe ich auch noch eine Burn-Variante halt auch wieder gespielt, die aber mehr Budget war als wirklich was anderes. Und da wollte ich halt nicht immer nur Mono-Red spielen, sondern habe mir dann gedacht, ach komm, nimmst du ja Boggles, das scheint ziemlich günstig und auch ziemlich gut zu sein. Und mittlerweile wurde ich auch noch nicht davon enttäuscht bisher. Und ja, das war's. Ich habe tatsächlich ein bisschen geschielt auf eine Legacy-Burn-Liste, wo dann irgendwie der Bedam Reveler nochmal ziemlich krass dazukommt.
Genau.
Aber so richtig halt dafür was gekauft habe ich tatsächlich noch nicht. Also das waren so die ersten kompetitiven Decks, mit denen ich so richtig angefangen habe. Und dann noch von Zwerg die Frage. Moin, mich würde mal interessieren, welche Anzahl an Karten ihr von jeder Edition behaltet. Wenn man von jeder Kammern und Ankammern ein Playset behält, wird die Sammlung dann recht schnell groß. Also wieder das Thema Sammeln bzw. Sortieren. Wie würdest du sagen, wie viele Karten pro Edition behältst du tatsächlich?
Boah, weniger. Ja. Also die Karten, die playable sind, behalte ich als Playset natürlich. Mhm. manchmal sogar über Playset, wie ich dann unten, gerade die Kamsen an Kamsen, die werfe ich dann unten in die Playability-Kisten unten rein. Dann kann dann irgendjemand, der vorbeikommt und sagt, hier hast du noch. Und dann kann ich sagen, ja, hier nimm dir einfach raus, kostet nichts, gönn dir. Aber so den ganzen Bulk, also Bulk heißt halt wirklich so der Quatsch, den halt niemand braucht, noch nicht mal die Draft-Leute, der geht halt weg. Also da behalte ich gar nichts von, weil das haben wir jahrelang gemacht und ich kann dir sagen aus Erfahrung, damit wird man nicht glücklich.
Ja, das glaube ich. Ab einer gewissen Menge wird es dann halt auch so unübersichtlich, dass es halt auch keinen Spaß macht zu sortieren oder so.
Dann gehst du hin und sagst, ja, eigentlich müsste ich das mal sortieren. Nein, also so einen Ordner sortieren, das macht schon Spaß. Nimmt man sich so 2-3 Stunden Zeit, hat so ein bisschen Spaß mit seinen Karten, guckt sich die Karten nochmal an, sortiert den Ordner um. Aber so eine Box mit 3000 Karten durchzusortieren, wo eh alles nur Crap drin ist, schwierig. Ja. Ich weiß nicht, bei dir ist es ja auch so, du behältst ja, glaube ich, auch die Playsets dann.
Ja, auf jeden Fall. Also in die Ordner kommen auf jeden Fall Playsets und wenn jetzt eine Karte irgendwie darüber hinaus. Also entweder kommt ja sowieso erstmal in die Bulk-Kiste quasi. Und wenn dann jemand was braucht, dann schaue ich die halt auch recht schnell durch, weil ich die dann doch. Also ich habe halt pro Set nicht mehr so viele Karten, weil so die Zeit, wo man sich blind super viele Booster geholt hat, ist bei mir halt auch schon länger jetzt vorbei. Und jetzt gerade durch die Corona-Zeit ist man dann auch nicht mehr so häufig an irgendwelche neuen Karten per Zufall irgendwie gestoßen. Mhm. Also von Strixhaven, wenn ich, glaube ich, alle Karten, die ich davon irgendwie mal besessen habe oder sowas zusammennehme, ist es, glaube ich, hier so ein Stapel oder so. Also nur so, weiß nicht, 50 Karten maximal. Und da ist dann jeder Token und jeder Basic Land noch mit drin. Also dementsprechend. Also, aber es ist ein ganz guter Ansatz, zumindest halt ein Playset von einer Karte, selbst wenn man aussortiert, zu behalten. Weil es halt, kann immer sein, dass eine Karte auf einmal hochschießt und dann spielbar wird. Das wird, je älter das Format wird, natürlich immer unwahrscheinlicher. Also ob jetzt eine random, weiß nicht, weiße Common-Karte auf einmal Playset-mäßig in Legacy gespielt wird oder so, sehr
unwahrscheinlich. Nicht mal Rares.
Ja, und Rares auch noch nicht mehr. Aber ja, soweit zu euren Fragen. Wenn ihr weitere Fragen an uns habt, dann stellt sie gerne ins Ask Us Anything und mit Hintergedanken an die 100. Radio Ravnica-Folge nächste Woche. Schreibt uns da gerne auch noch zusätzliche Fragen zu uns, zum Podcast, wie sich das entwickelt hat, eure Erfahrungen mit Radio Ravnica, wie ihr dazugekommen seid, wie ihr uns gefunden habt und so weiter. Würden wir uns auf jeden Fall freuen, davon zu hören. Sonst alle Links zu unseren YouTube-Kanälen, zu Twitter und Instagram findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr uns dann noch finanziell unterstützen wollt, kommt zu Patreon. Besonderen Dank auch hier nochmal an Tag 1 Patreon Witch667, sie uns da sehr, sehr unterstützt eigentlich seit Tag 1 auch mit dem höchsten Tier, was möglich ist. Also vielen, vielen Dank da an dich. Und Marc, vielen Dank, dass du wieder dabei warst.
Immer wieder gerne.
Und wir hören und sehen uns nächste Woche wieder zur 100. Folge Radio Ravnica. Bis dahin, haut rein, ciao.